Eine neue Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Uni Innsbruck. Heute freue ich mich sehr, dass wir uns in historische Gefilde sozusagen begeben, denn zu Gast ist heute Frau Dr. Ute Hasenörl, Historikerin am Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie. Frau Hasenörl, willkommen bei Zeit für Wissenschaft.
Ja, danke schön, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich mich auch. Wieder einmal ist es so, dass ich einige interessante Punkte in ihren Forschungsinteressen gelesen habe, die ich gerade in historischen Zusammenhängen einen ganz interessanten Ansatzpunkt oder für sehr interessante Ansatzpunkte halte. Ich lese jetzt einmal einige Schlagworte vor und vielleicht sprechen wir dann zum Einstieg einfach mal darüber, worum es bei Ihnen in der Arbeit geht. Das ist zum Beispiel so etwas wie Beleuchtungs- und Energiegeschichte, Naturschutz- und Umweltgeschichte, Kulturlandschaftsforschung, also solche Begriffe fallen da bei Ihren Forschungsschwerpunkten. Frau Hasenörl, womit befassen Sie sich schwerpunktmäßig?
Ja, wie aus den Schlagworten schon hervorgetreten ist, interessiert mich vor allem die Geschichte des Mensch-Natur, Mensch-Umwelt-Verhältnisses. Welchen Einfluss hatten natürliche Begebenheiten auf die menschliche Geschichte und wie veränderte wiederum der Mensch seine natürliche Umwelt? Also das ist der Kernpunkt, um den sich letztlich alle Forschungen von mir drehen. Welchen genauen Bereich man sich dann dabei anschaut, das variiert dann sehr stark. Ich habe mich in der Vergangenheit intensiv mit Umweltbewegungen befasst, mit der Frage, wie Umweltzerstörung wahrgenommen wurde, welche Aktivitäten auch gegen zerstörerische Umweltaktivitäten gestartet wurden, wer dabei aktiv wurde, was genau gemacht wurde. Damit habe ich mich insbesondere in meiner Dissertation beschäftigt. Später ging es dann auch intensiv um Wahrnehmungsfragen, gerade im Bereich der Kulturlandschaftsforschung, auch um Nutzungskonflikte zwischen verschiedenen Sektoren, menschlichen Sektoren, die in der Kulturlandschaft aufeinanderprallen. Da ist der Naturschutz da nur ein potenzieller Sektor, der sich etwa mit der Landwirtschaft, mit der Forstwirtschaft, mit Siedlungsinteressen, mit Verkehr etc. durchaus auch mal zofft, wenn es darum geht, was macht man jetzt konkret mit diesem Fleck Landschaft. Mhm. Und aktuell beschäftige ich mich intensiv mit Fragen des Energieverbrauchs, der Energienutzung. Regenerative Energien spielen dabei eine große Rolle, aber auch die Geschichte der Elektrizität, der Elektrifizierung und daran angeknüpft die Verwendung von Elektrizität und dabei eben insbesondere die Beleuchtung, die eine sehr spannende Geschichte hat, wo sehr viele Konflikte auch mit zusammenhängen, an die man vielleicht spontan nicht denkt. Beleuchtung ist ja etwas, was uns selbstverständlich ist. Wir schalten das Licht ein und es ist da und dann denken wir nicht weiter drüber nach. Das war aber sehr lange eben nicht so. Und das für die Menschen gerade des 19., frühen 20. Jahrhunderts war das durchaus etwas, was ihren Lebensalltag sehr massiv verändert hat, auch die Arbeitswelt massiv verändert hat, etwa wenn man an die Möglichkeit denkt, Nachtarbeit zu machen. Mhm. Und das sind Prozesse, die sich in unterschiedlichen Gegenden der Welt auch unterschiedlich stattgefunden haben, auf unterschiedliche Voraussetzungen dort getroffen haben und auch unterschiedliche Zwecke und Funktionen erfüllen sollten. Und dem gehe ich im Moment nach.
Mhm. Also da habe ich schon einige Fragen zu diesem Punkt. An der Stelle würde mich aber, bevor wir wirklich in die Materie ein bisschen reingehen, doch interessieren, wie sind Sie zu diesen Schwerpunkten gekommen? Wie war da Ihr Werdegang, dass Sie sich für solche Dinge interessieren? Weil wir haben jetzt im Vorgespräch schon kurz angedeutet, dass wenn man nicht selber aus dieser wissenschaftlichen Disziplin kommt und so in einem eher laienhaften Verständnis an Geschichtswissenschaften herantritt, dann sind das nicht die Themen, die man an erster Stelle erwarten würde, sage ich einmal so. Deswegen finde ich das sehr spannend, was Sie machen. Was hat Sie da hingeführt zu diesen Themen?
Ja, also was die Beschäftigung damals mit meiner Dissertationsthema anging, die Naturschutz- und Umweltbewegung, war das zum einen persönliches Interesse. Ich bin selber auch in diesem Bereich als Jugendliche aktiv gewesen und wollte Näheres erfahren, wie die Geschichte dieser Bewegung aussieht. Auch hier ist ja die landläufige Vorstellung, es ist eine Sache, der beginnt frühestens in den 70er Jahren, vorher gab es keine Umweltbewegung, was natürlich zum Teil stimmt, weil der Begriff der Umweltbewegung des Umweltschutzes erst in dieser Zeit geprägt wird. Aber natürlich hat die Naturschutzbewegung eine sehr lange Tradition und auch eine sehr aktive Tradition. Und der bin ich damals eben auch aus persönlichem Interesse nachgegangen. Ein anderer Einfluss kam natürlich auch von meinem damaligen wissenschaftlichen Umfeld. Mein Doktorvater, Professor Jürgen Kocker, hat zu diesem Zeitpunkt eine Forschungsgruppe zum Thema Zivilgesellschaft ins Leben gerufen und hat mich angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, in diesem Rahmen auch meine Dissertation anzusiedeln. Und das hat sich sehr gut mit meinen Interessen verbinden lassen. Die Frage, wie bürgerschaftliches Engagement funktioniert, welche Gruppen aktiv werden, das habe ich dann anhand eben der Umweltbewegung genauer.
Das war in gefolgt. Berlin oder? Mhm. Ja,
genau, das war in Universität Berlin. Ja, und am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, da war damals dieser Forschungsschwerpunkt angesiedelt.
Mhm. Ja. Also darauf kann man dann, da hat sich ihr, also es war schon so, dass ihr persönliches nicht nur Interesse, sondern wenn ich Sie richtig verstehe, auch Engagement in dem Bereich Umweltschutz dazu geführt hat, dass Sie dann gesagt haben, okay, da möchte ich auch einen wissenschaftlichen Zugang finden. Und da haben sich die Geschichtswissenschaften dann für Sie angeboten.
Ja, ich würde sagen, das sind so zwei Interessenstränge, die ich habe. Das eine an Umwelt und Naturschutz, das andere an Geschichte, an unserem Werdegang als Menschheit, das jetzt etwas pathetisch auszudrücken, sind hier gut zusammengekommen. Und das ist durchaus auch etwas, was typisch ist für wahrscheinlich auch noch die heutige Generation von Umwelthistorikern, ganz sicher die frühen Generationen, dass hier das geschichtliche Forschungsinteresse auch aus einer gewissen persönlichen Motivation durchaus herausgekommen ist. Mhm. Auch in den Politikwissenschaften, die sich mit diesen neuen sozialen Bewegungen, wie es auch heißt, beschäftigen, ist das auch typisch, dass hier auch eine gewisse emotionale Verbundenheit durchaus da ist, deren man sich als Wissenschaftler dann auch bewusst sein muss, um gewisse Objektivität dann natürlich auch zu wahren.
Ja, das heißt, Sie sind sozusagen gestartet mit einem Blick auf die Umweltbewegung in Deutschland, Europa oder wie kann man sich das vorstellen?
Mit durchaus einem nationaleren Schwerpunkt, die deutschsprachige vielleicht eher Umwelt-Naturschutzbewegung. Mein damaliger Forschungsschwerpunkt war Bayern gewesen. Ich komme auch selber aus Bayern. Hatte mich damals überrascht, dass es zu diesem ja doch recht großen und auch nicht ganz unbedeuteten Flächenland auch noch keine entsprechende Untersuchung zu diesem Themenbereich gegeben hat. Und dann knüpften sich dann verschiedene andere Forschungen dann daran an, bauten sich auf, indem man dann zum Beispiel schaut, wie funktioniert die Zusammenarbeit auch transregional über die österreichisch-bayerische Grenze hinweg beispielsweise. Oder indem man dann Vergleiche beginnt zu ziehen zwischen unterschiedlichen Regionen, sowohl innerhalb der Bundesrepublik als auch zwischen Bundesrepublik und DDR oder dann eben in einem stärker transnational, international vergleichenden Perspektive.
Mhm. Wie weit zurück geht es in diesem, ist es in diesem Fall historisch, also wie viele Jahre zurück gehen Sie da?
Ich beschäftige mich hauptsächlich mit dem 19. und 20. Jahrhundert. Mein aktuelles Projekt reicht da etwas weiter zurück als meine früheren Forschungen, die eher im Bereich der Zeitgeschichte, müsste man schon fast sagen, also der Nachkriegsgeschichte angesiedelt waren, da viele Veränderungen im Beleuchtungsbereich und im Technikbereich eben im 19. Jahrhundert initiiert wurden. Und es natürlich dann auch Sinn ergibt zu schauen, wie waren die Verhältnisse vorher, was passierte da, sodass da Zeitraum von etwa 150, 200 Jahren dann im Blick ist.
Wie, wenn man diese Umweltbewegung, Naturschutzbewegung jetzt so als initialen Punkt noch einmal heranzieht, wie kann man sich dann die wissenschaftliche Herangehensweise, die historische Herangehensweise vorstellen? Geht es da um die Akteurinnen und Akteure? Weil Sie haben schon erwähnt, das muss man dann ja auch in Kombination sehen, sozusagen mit Entwicklungen der Natur oder der Lebensumstände oder des Umfeldes. Wie kann man sich das dann vorstellen in der Vorgehensweise?
Ja, also forschungspraktisch bin ich so vorgegangen, dass ich erst natürlich versucht habe, mir einen Überblick über das Forschungsfeld zu verschaffen, was ist schon zu dem Bereich erschienen und mir auf die Art und Weise erstmal die groben Entwicklungslinien versucht habe anzueignen, was ist im Laufe des 20. Jahrhunderts, was gab es da für einschneidende Veränderungen, welche Konfliktfelder könnten auch vielversprechend sein, wer waren die zentralen Akteure. Das lässt sich auf die Art und Weise eigentlich sehr gut eruieren. Und dann geht man ins Archiv, in die Staatsarchive und schaut, was ist dort vorhanden zu diesen potenziell interessanten Themen. Kann man da Ereignisse herausfiltern, gut nachvollziehen, auch eine Geschichte dann dazu erzählen, die sich in Verbindung setzen lassen. Da hatte ich sehr großes Glück, dass ich auch, glaube damals die erste war, die einen sehr schönen Aktenbestand der Bayerischen Landesstelle für Naturschutz anschauen konnte, die ja damals einen sehr lebendigen Leiter hatte, Otto Kraus war das, der in den 50er, 60er Jahren da ja schon fast als Maulwurf des zivilgesellschaftlichen Naturschutzes in der Behörde agiert hat. Also das war sehr spannend, das nachzuvollziehen, und der auch seine Korrespondenz dort sehr gut wiedergegeben war und die auch sehr spannend zu lesen war. Und ein anderer Strang ist natürlich dann in die Archive der Organisationen, die ich mir angeschaut habe, zu gehen. In dem Fall waren das verschiedene Naturschutzgruppen, der Bund Naturschutz in Bayern, der Deutsche Alpenverein, der Touristenverein, die Naturfreunde waren meine drei Hauptakteure, die ich mir angeschaut habe. Und dann eben noch zahlreiche Bürgerinitiativen, vor allem aus dem Anti-AKW-Bereich. Da bin ich dann hingegangen, habe geschaut, was gibt es noch an Privatbeständen auch, und habe natürlich auch Interviews geführt mit Akteuren der Zeit.
Ja. Wo ist der Ansatzpunkt, wo Sie sagen, daraus kann man diese und diese gesellschaftlichen Entwicklungen oder auch die Gründe für Entstehungen von Bewegungen ableiten? Was sind da Ihre Erkenntnisse daraus gewesen?
Ja.
Also ich weiß, dass das wahrscheinlich schwer ist, so mehr oder weniger kurz zu formulieren, aber so überblicksmäßig. Ja.
Also es ist so ein bisschen wie wenn man ein Puzzle oder ein Mosaik vielleicht zusammensetzt. Man hat am Anfang viele kleine interessante Steinchen und je nachdem, wie man sie verschiebt, ergibt sich manchmal auch ein unterschiedliches Bild. Und je länger man schiebt, desto mehr kristallisiert sich dann so ein Hauptbild heraus, an dem man dann weiter puzzelt und weiter arbeitet. Manches sind dann auch Zufallsfunde, wo man sagt, das ist jetzt etwas, da kann ich was ableiten. Zum Beispiel war für mich bei dem Dissertationsprojekt eine der Hauptfragen, war denn der Opas Naturschutz wirklich so altmodisch und betulich, wie das auch im Eigennarrativ der Umweltschützer oft dargestellt wird. Und da habe ich eben durch diesen Aktenbestand von Otto Kraus festgestellt, dass das durchaus nicht der Fall ist, dass man aber zum Teil eben anders vorgegangen ist, dass vielmehr sich hinter den Kulissen abgespielt hat, dass man sich gegenseitig Informationen zugeschoben hat, dass zum Beispiel Briefwechsel zwischen Kraus und verschiedenen Naturschutzorganisationen, da soll was passieren, macht mal was. Aber natürlich sagt nicht, dass ihr das von mir habt. Da lässt sich einiges daraus ableiten, wie Engagement zu der Zeit funktioniert, welche Rolle Öffentlichkeit hat. Ein anderer Punkt ist zu sehen, wie die Interaktion zwischen diesen Institutionen und der einfachen Öffentlichkeit ist. Lässt sich natürlich ein ganz großer Bruch feststellen zwischen den 50er und den 70er Jahren, wo in den 70ern viel mehr selbstständig in den Bürgerinitiativen agiert wird, auch zum Teil gegen das strategische Interesse der Vorstände, während das in den 50er Jahren zum Teil sogar noch schüchterne Anfragen gibt, ob das denn jetzt wirklich demokratisch ist, wenn man eine Gemeinderatsentscheidung mit einer Petition in Frage stellt. Darf man das eigentlich machen? Und da nachzuvollziehen, wie sich da etwas verändert, wie auch Jugendliche zum Beispiel immer mehr Selbstbewusstsein entwickeln, ihre Interessen umzusetzen, das ist schon sehr spannend, und das lässt sich dann aus vielen kleinen Puzzlesteinen eben zusammensetzen.
Spannend. Das heißt, Sie können eigentlich anhand der Beobachtung dieser Bewegung ganz wesentliche Entwicklungen in so einer zivilgesellschaftlichen Richtung, also wie sich eben dieses Engagement von eher hinter den Kulissen in Richtung eines eher offensiveren Auftretens entwickelt hat, an solchen Dingen dann ablesen.
Genau. Und ein anderer Punkt, den ich sehr intensiv mir angeschaut habe, waren eben Mitgliederzeitschriften. Als Längsschnittanalyse mir angeschaut, um zu sehen, was für Themen spielen sie eine Rolle, wie verschwinden Themen auch wieder, wann kommen manche Fragestellungen überhaupt auf, wie werden die dann dargestellt, auch wie werden die illustriert. Wie verändert sich zum Beispiel auch so ein Layout von so einer Zeitschrift? Was kann man daraus wieder zu dem Verhaltensstil, zum Habitus ableiten? Also das sind eben verschiedene Herangehensweisen, die man dann versucht zusammenzuführen, um dann zum Gesamtbild zu bekommen.
Das heißt, das hat sich dann, Sie haben dann an dem, wie Sie das schildern, erkennt man, dass Sie da, glaube ich, sozusagen auch dann wirklich den Nerv getroffen haben von dem, was sie wirklich interessiert und wo sie dranbleiben wollen. Was war dann der nächste Schritt? Also da ist dann, so wie Sie das jetzt beschrieben haben, sind dann ja andere Aspekte dann aus diesen noch dazugekommen. Wie war da dann, wie waren die weiteren Schritte oder wie sind neue Fragestellungen da aufgekommen?
Ja, das ist zum Teil, sind das Fragestellungen, die man selber entwickelt, indem man feststellt, oh, das ist ja während der Recherchen, das ist was Spannendes, da würde ich gerne mehr dazu erfahren, passt jetzt aber zu meinem aktuellen Thema nicht dazu, stelle ich jetzt erstmal zurück. Und zum Teil bekommt man eben auch, gerade wenn man in größeren Forschungsgruppen arbeitet, auch Impulse, die man dort in diesem Kontext eben bekommt und aufgreift. Ich bin nach der Dissertation dann ans Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung gegangen. Das ist ein raumwissenschaftliches Institut, das sich eben intensiv aus einer, sag ich mal, interdisziplinären Perspektive mit Fragen des Umgangs mit Raum, mit Landschaft auseinandergesetzt hat. Und die Abteilung, in der ich damals tätig war, bei der stand zum einen Kulturlandschaften im Vordergrund, zum anderen Infrastrukturen. Und da haben wir auch tatsächlich als Gruppe versucht, eine gemeinsame Forschungsagenda zu entwickeln, gemeinsame theoretische Begriffe zu finden, mit denen wir alle arbeiten können und auch gemeinsame Forschungsfragen zu entwickeln, die wir dann an unterschiedlichen Gegenständen und mit unterschiedlichen disziplinären Hintergründen versucht haben zu analysieren und auch durchaus bewusst in Zusammenarbeit. Also ich habe mich da zum Beispiel mit Rekultivierung von Braunkohle Landschaften beschäftigt, zusammen mit einem Kollegen, der Landschaftsplaner ist. Und ich habe dann eben das Ganze historisch betrachtet und er hat den aktuellen Teil der letzten 20 Jahre dann hinzugefügt. Und ist natürlich auch sehr spannend, auf die Art und Weise vom Kenntnisstand und von den Methoden und Theorien auch anderer Disziplinen zu lernen.
Ja.
Genau, also auf diese Art und Weise bekommt man natürlich auch Impulse. Und auf die Art und Weise bin ich auch zu dem Beleuchtungsthema letztlich gekommen. Dass in dieser Zeit wurde gerade an dem Antrag gearbeitet für einen großen interdisziplinären Forschungsverbund mit dem Namen Verlust der Nacht, der sich mit Lichtverschmutzung in ganz breiter Perspektive auseinandergesetzt hat. Da waren Ingenieure dabei, Astronome, Sozialwissenschaftler, Geschichtswissenschaftler in dem Fall, eine, nämlich ich.
Okay.
Chronobiologen und so weiter, Biologen natürlich sehr viele. Und ja, das war jetzt auch für mich ein Thema, auf das ich wahrscheinlich nicht alleine gekommen werde, aber aus dem sich dann ganz viele andere Fragen abgeleitet haben und das zu dem Zeitpunkt auch noch kaum historisch aufgearbeitet war.
Ja.
Also Lichtverschmutzung ist ja auch etwas, was auch erst in den letzten Jahren verstärkt diskutiert wird. Vermeintlich könnte man davon ableiten, es ist ein neues Problem. Wenn man genauer hinschaut, sieht man aber, dass Konflikte um Beleuchtung zum Beispiel durchaus eine sehr lange Tradition hatten, dass verschiedene Aspekte, verschiedene Formulierungen auch immer wieder auftauchen und sich bis heute fortsetzen. Andere Dinge, bestimmte Diskussionen dann aber versanden, nicht mehr interessant sind und sich dann auch deutlich abheben von den heutigen Debatten.
Was ist denn unter Lichtverschmutzung, wenn wir den Begriff ein bisschen beleuchten, im wahrsten Sinne des Wortes, was für ein Wortspiel, was ist darunter zu verstehen?
Ja, es ist ein etwas schwammiger Begriff. Es unterscheidet sich etwas von sagen wir, Standardbegriff der Verschmutzung. Wenn man jetzt Luftverschmutzung oder Wasserverschmutzung hat, dann handelt es sich da um eine Verschmutzung des jeweiligen Mediums, der Luft und des Wassers. Das ist bei Lichtverschmutzung nicht der Fall. In dem Fall ist Licht ja tatsächlich das verschmutzende Element. Und Verschmutzung ist vielleicht auch, ist natürlich ein schöner, griffiger Begriff, aber es geht letztlich um ein zu viel an Licht und um den nicht angemessenen, die nicht angemessene Verwendung von Licht. Dass wir haben nachts ein Überangebot an verschiedenen Lichtquellen, die sich zum Teil auch gegenseitig beeinträchtigen, die zum Teil Lichtfarben verwenden, die ungünstig sich auswirken auf Organismen und die zum Teil auch recht gezielt oder unbeabsichtigt nach in verschiedensten Richtungen strahlen, wo sie eigentlich gar nicht eingesetzt werden sollten. Also Standardbeispiel wäre die Straßenlaterne, die ja eigentlich den Weg erhellen soll, die aber gleichzeitig auch noch mit in den Himmel strahlt, mhm, und damit unter anderem zu dem Lichtkegeln, die sich eigentlich über fast allen unseren Städten befinden, eben beitragen. Und die auf diese Art und Weise nicht nur die Sicht auf den Sternenhimmel deutlich reduzieren, sondern natürlich auch Auswirkungen hat auf Tier- und Pflanzenwelt, auf potenziell auch auf die menschliche Gesundheit. Ja, und die auch von Menschen auf unterschiedliche Art und Weise wahrgenommen werden, mhm, und interpretiert werden.
Ja. Gut, jetzt haben Sie erwähnt, dass dieser Bereich etwas war, der historisch noch nicht wirklich umfassend betrachtet, mhm, wurde. Und Sie haben vorher gemeint, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, dass es sozusagen um die Beleuchtung durchaus auch, dass es auch ein Konfliktthema, mhm, war. Ja. Was war denn da, also da muss ich wieder wiederholen, das ist so ein bisschen, also wirklich spannend, dass wenn man Licht und Konflikte und historische Betrachtung, was hat es denn da für Konflikte gegeben, oder?
Ja, ganz unterschiedlich. Das reicht von, also man muss zum einen dazu sagen, dass eigentlich die Einführung fast jeder neuen Lichtquelle zu Konflikten geführt hat. Das reicht von theologischen Bedenken, dass die Nacht dunkel geschaffen wurde und es uns nicht zusteht, sie zu erhellen. Das, mhm, geht über Sittlichkeitsbedenken, wenn die Nacht zu hell wird und die Leute verstärkt rausgehen, wer weiß, was sie da treiben. Das geht über Gesundheitsfragen, gerade als in den 1870er, 80er Jahren die Bogenlampen mhm, verwendet wurden, die ein sehr grelles Licht ausgestrahlt hatten, gab es sehr große Bedenken, ob das vielleicht zu Augenschäden führen könnte.
Ja.
Und wie man Blendungsfragen zum Beispiel, ja, wie man mit diesen umgehen soll. Ästhetische Bedenken, sehr viele natürlich. Das Stadtbild, das Landschaftsbild ändert sich durch Beleuchtung sehr massiv. Es gibt sogar Äußerungen, einzelne muss man sagen, das ist jetzt eher natürlich interessante, aber durchaus jetzt nicht die Standardmeinung, dass die Verdunkelung etwa im Ersten Weltkrieg hat durchaus auch kulturkonservative Kommentare evoziert, dass die Stadt seit langem nicht mehr so schön aussah wie jetzt, wo nur noch der Mondschein die Dächer beleuchtet. Insbesondere in den 1910er, 20er Jahren die Leuchtreklame, über die massiv gestritten wurde, wie die eingesetzt werden darf, wie intensiv Leuchtreklame eingesetzt werden darf. Das hat bis hin zu Verordnungen geführt zum Schutze der Stadt und später des Landschaftsbildes. Da ging es um Fragen der Verschandelung. Das ist ein typischer zeitgenössischer Begriff, mit dem da hantiert wurde. Das sind natürlich auch wirtschaftliche und soziale Fragen dabei. Wenn Sie in der Lage sind, Ihre Fabrikgebäude zu beleuchten, dann ist Nachtarbeit möglich. Das verändert die Arbeitsbedingungen. Das verlängert gegebenenfalls die Arbeitszeiten ohne einen Lohnausgleich. Es gibt dokumentierte Fälle von Streiks, Manufakturarbeitern, in deren Arbeitsverträgen im Stand, dass sie von Sonnenaufgang bis Untergang mehr oder weniger arbeiten sollten. Und das künstliche Licht hat das jetzt eben verändert und potenziell eben auch ihre Arbeitszeit. Ja, das führt über die Verwendung des öffentlichen Raumes. Ich hatte das ja schon angedeutet. Beleuchtung führt auch dazu, dass mehr Leute nachts unterwegs sind draußen, weil sie sich sicherer fühlen in einer beleuchteten Stadt. Das muss nicht unbedingt im Sinne der Obrigkeiten sein, denen es dann natürlich schwerer fällt, diesen Raum zu kontrollieren. Und da hat man ein sehr interessantes Spannungsverhältnis zwischen der Straßenlaterne sozusagen als Polizist, der sichtbar macht und auf der anderen Seite aber auch ermöglicht, dass immer mehr los ist, sodass es unübersichtlicher wird. Ja, dann verändert sich natürlich mit dem auch das Nachtleben, es entsteht eine neue Vergnügungskultur, gerade in den Großstädten. Die Geschlechterverhältnisse verändern sich damit. Wann können Frauen zum Beispiel diesen Raum benutzen? Welche Schichten haben Zugang zu diesen neuen Technologien? Ja, daran hat sich natürlich Konflikte geknüpft. Und auch an technischen Aspekten, an Ressourcenaspekten setzt man jetzt Gaslicht ein, setzt man Elektrizität ein. Da hängen auch wieder wirtschaftliche Interessen, etwa der Gaswerke, dran. Wer ist dafür zuständig? Sind das die Kommunen? Ist das der Staat? Sind das einzelne Unternehmen? Wer hat das in der Hand? Ja, und später werden dann durchaus auch die Fragen wie etwa Lichtverschmutzung mit thematisiert. Der Vogelschutz zum Beispiel hat schon in den 10er, 20er Jahren die Problematik versucht, öffentlich zu machen,
dass, so eben, früh schon.
Ja. dass eben Zugvögel von intensiven Beleuchtung angezogen werden und eben potenziell dran verenden. Gerade bei Leuchttürmen hat man da schon in den 20er, 30er Jahren dann erste Schutzmaßnahmen durchgeführt.
Ja.
Gut, die restliche Naturschutzbewegung hat sich für diese Thematik eher nicht interessiert, aber wie gesagt, für den Vogelschutz war das sehr früh schon etwas, mit dem man sich auseinandergesetzt hat. Und selbstverständlich die Astronomie, die eben nicht mehr die Möglichkeit hat, dann in den Städten, in ihren Observatorien den Himmel zu beobachten, sondern die immer weiter in die Wüsten, im wahrsten Sinne des Wortes, ziehen muss, um eben noch einen freien Blick zu haben.
Ja. Also da kann man allein an dem, was Sie jetzt geschildert haben, an den Punkten eigentlich sagen, dass das Licht ein ganz massive Auswirkungen auch auf gesellschaftliche Entwicklungen gehabt hat oder jetzt auch eigentlich wieder hat. Wenn man, ich finde gerade den Aspekt mit der Möglichkeit von Nachtarbeit, ich meine, das ist schon ein massiver Punkt, denke ich. Aber andererseits auch so eine Art Überwachungsmöglichkeit zu haben und dass da dass so Licht auch ursprünglich, nachdem die Möglichkeiten dann wirklich in größeren Umfang da waren, als Überwachungsmöglichkeit gesehen wurde, finde ich einen ganz interessanten Aspekt daran, ja.
Ja, das ist auch relativ früh in der Forschung aufgegriffen worden.
Ja.
Also einer der ersten, der sich mit Beleuchtung kulturwissenschaftlich beschäftigt hat, war Wolfgang Schivelbusch, der zwei Bücher, eines zum 19., eines zum 20. Jahrhundert dazu veröffentlicht hat und sich vor allem die großen westlichen Großstädte Paris, London, Berlin dazu angesehen hat. Gerade Frankreich war sein Hauptuntersuchungsbereich und der auch festgestellt hat, dass es eben aufgrund dieser, sagen wir mal, Nachtwächterfunktion der Laterne eben auch zu gezielten Zerstörungen gerade in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche kam, während der Französischen Revolution, während der 1830er Revolution, auch 1848, wo Aufständische eben gezielt die Laternen als Symbole der Obrigkeit zerstört haben, aber auch natürlich, weil sie sich daraus Vorteile im Straßenkampf versprochen hatten, dass sie eben nicht mehr so leicht sichtbar und dann auch bekämpfbar sind.
Ja, und auch der Aspekt, dass es so einen Rückschluss auch auf, wenn man so sagen will, Klassen innerhalb der Gesellschaft erlaubt, denn ja unterm Strich bleibt ja dann, ich denke jetzt gerade, wenn man weiter zurückgeht, ja immer die Frage, wer kann sich's leisten, überhaupt das in der Form zu verwenden?
Ganz genau, ja. Also Beleuchtung ist ganz lange ein soziales Distinktionsmerkmal. Ja. Das beginnt schon im Barock, wo sich die Fürsten, der Adel, über farbenprächtige Illuminationen auch nach außen selbst darstellt. Feuerwerke, ja, die gerade vom Sonnenkönig Ludwig dem 14. ist bekannt, dass er damit sehr stark gearbeitet hat in der Außendarstellung. Fackelumzüge, großzügige Illuminationen der Parkanlagen. Das ist etwas, was sich natürlich in der Zeit nur eine ganz kleine Minderheit leisten kann. Man muss sich das so vorstellen, dass bis ins 18. Jahrhundert letztlich, 17. bis 18. Jahrhundert, es praktisch keine öffentliche Straßenbeleuchtung gab. Das kommt erst in den 1680er Jahren auch in Frankreich, in Paris auf. Vorher ist das letztlich eine Dunkelfläche nachts. Und auch in den Häusern wird nur sehr spärlich beleuchtet, weil Kerzen aus Bienenwachs, was damals die günstigste, die hellste Variante gewesen wäre, natürlich sehr teuer waren, konnte sich die normale Bevölkerung nicht leisten. Deswegen wurde oft mit Fette angezündet, die man gegebenenfalls in Notzeiten dann eben als Nahrung wiederverwendet hat. Und das war natürlich auch ein sehr, sehr, sehr schmutziger Prozess. Es ist eine aufwendige Sache gewesen. Diese Feuer haben geraucht, waren gefährlich, haben immer wieder Brandgefahr mit ihnen verbunden gewesen. Und die technischen Neuerungen gerade des frühen 19. Jahrhunderts haben hier natürlich massiv auch die Lebensqualität verändert. Aber eben schrittweise. Erst in den Oberschichten, dann in den Mittelschichten und dann geht das so langsam nach unten weiter. Die Arbeiterschicht hat noch sehr lange zum Beispiel auf Petroleum zurückgegriffen als Beleuchtungsform. Die breite Elektrifizierung ist in Mitteleuropa, sage ich mal, eine Sache, die in den 1920er, 30er Jahren beginnt, stärker einzusetzen und dann erst in der Nachkriegszeit tatsächlich einen Abschluss findet.
Ja, Ja. Bis es dann an den Punkt kommt, wo es, wie Sie eingangs erwähnt haben, für uns zu einer Selbstverständlichkeit wird, zumindest wenn wir auf Europa schauen. Was ist denn, was sind denn so weitere Punkte, die Sie, wenn man die Beleuchtung anschaut, die Sie da speziell interessieren, auch wenn wir vielleicht mehr in den zeitgeschichtlichen Kontext kommen?
Also Sie haben schon einen Bereich auf jeden Fall mit angesprochen. Im zeitgeschichtlichen Kontext ist für mich sehr spannend, auch nochmal diese Kontrollfunktion, wenn man sich ansieht im Ost-West-Kontrast, wie wird Beleuchtung da etwa in Berlin, das war damals mein Untersuchungsobjekt, auch von verschiedenen politischen Regimen dann eingesetzt, sowohl als Propagandainstrument, West-Berlin zum Beispiel auch als beleuchtetes Schaufenster des Westens, die Beleuchtung als jetzt ganz plakative Kontraste aufzumachen, die Beleuchtung der Grenzanlagen als die massivste Form von Licht als Überwachungsinstrument auf der anderen Seite. Dazwischen bewegt sich das dann. Was ich auch sehr spannend finde, ist die Verbindung zwischen Beleuchtung und Energiefragen, die immer wieder diskutiert wird in den 70er Jahren zum Beispiel, dann auch im Kontext der damaligen Öl- und Energiekrise, wo ja auch Beleuchtung eine der Manifestationen praktisch der Energiekrise ist. Und man auch versucht, durch die Abschaltung von Weihnachtsilluminationen dann auch nach außen zu zeigen, wir gehen diese Problematik an. Also das ist auf jeden Fall etwas, was mich sehr interessiert, die Ressourcen, die sich hinter dieser Beleuchtung befinden und an die wir ja auch nicht normalerweise denken.
Licht, genau, ja.
Wenn wir das anschauen, dann denkt man nicht darüber nach, wo kommt eigentlich die Energie dafür her? Was ist alles notwendig, um auch diese Glühbirne zusammenzusetzen? Gut, sie gibt es jetzt nicht mehr ganz so oft, aber das sind auch, da wird Beleuchtungsgeschichte dann auch schnell zur Globalgeschichte und auch zu einer Konfliktgeschichte. Tantal ist ja auch ein klassisches Konflikt. Metall beispielsweise, das zentral in Glühbirnen verwendet wurde und wird. Das ja zum Teil unter sehr schwierigen Bedingungen abgebaut wird und auch in Bürgerkriegsregionen abgebaut wird. Und da auch zu verfolgen, wie im Laufe der Geschichte sich die Ressourcenströme änderten, wer da jeweils immer seine Finger im Spiel hatte, wie auch die Welt letztlich zwischen verschiedenen Global Players, auch der Elektro- und der Energieindustrie aufgeteilt wurde. Das finde ich auch sehr aufschlussreich.
Ja, ja. Ja, es ist ja auch interessant, so wie Sie das jetzt erwähnen, dass ja die Abschaffung der Glühbirne sozusagen ja auch ein ganz, da wurde ja auch ein letztlich umweltpolitischer Aspekt, aber dann auch ein in der Gesellschaft irgendwie traditionell verhafteter Punkt, die Glühbirne als mein Beleuchtungsobjekt ganz stark aufgegriffen und auch sehr massiv diskutiert oder bis heute zum teilweise großes Thema.
Ja, also daran sieht man auch, dass wie stark uns Beleuchtung oder Licht insbesondere eben auch emotional bewegt. Ein anderes Beispiel sind auch die, ich glaube, sie sind immer noch aktuell, Debatten um die Umstellung der Gasbeleuchtung in Berlin. Berlin hat wenn sich jetzt im letzten Jahr nichts geändert hat, immer noch die meisten Gaslaternen weltweit, etwa 40.000 waren das, Stand, glaube ich, 2014, 15. Die sollen zum Großteil eben auf LED umgestellt werden, weil sie es energiepolitisch Sinn ergibt, das zu machen. Das ist natürlich sehr viel effizienter. Und auch die alten Gaslaternen sind natürlich auch schwierig zu warten. Ersatzteile gibt es in Deutschland gar nicht mehr, müssen inzwischen aus Indien bestellt werden. Und das hat massiven Protest von Bürgerinitiativen ausgelöst, die eben diese Gaslaternen auch als Tradition im öffentlichen Raum wahrgenommen haben.
Weil sie anderes Licht machen als zum Beispiel eine LED.
Aber das Interessante ist, dass sogar der Vorschlag auf dem Tisch war, dass dieses Gaslicht simuliert werden sollte mit der LED. Es lässt sich dann auch tatsächlich schwer unterscheiden. Aber es ist trotzdem für die betroffenen Bürger nicht dasselbe. Ja, es ist eben dann nur die Simulation des Gaslichts.
Das Licht ist etwas, was Sie ganz stark in Ihrer Arbeit begleitet und hat dann auch zu einem Habilitationsprojekt geführt, an dem Sie jetzt viel arbeiten. Wir hatten es schon ganz kurz angesprochen zur Geschichte der Beleuchtung. Denn was wir, glaube ich, schon festhalten müssen, und das können Sie sicher vielleicht noch viel besser nochmal schildern, als ich das natürlich kann, ist die Tatsache, dass wir das, glaube ich, ja jetzt nicht für den kompletten Globus so sagen können, sondern dass dass Beleuchtung zum Beispiel an anderen Kontinenten nicht diese Intensität hat, wie sie es bei uns in Europa oder wenn wir jetzt auf Deutschland und Österreich schauen, hat. Wenn ich das richtig verstehe, ist das auch in Ihrem Habilitationsprojekt ein wichtiger Punkt. Vielleicht können wir darauf noch ein bisschen eingehen.
Ja, gerne. Ja, aus zweierlei Hinsicht ist das noch fast dunkles Gebiet. Zum einen konzentriert sich tatsächlich die Forschung, sowohl die historische Forschung wie auch allgemein, sehr stark auf die westliche Welt, insbesondere westliche Großstädte. In der Geschichtswissenschaft wurden insbesondere die großen Lichterstädte betrachtet, Chicago, Berlin, Paris, London. Schon zum ländlichen Raum wissen wir sehr viel weniger, gibt es da durchaus auch noch innerhalb Europas Nachholbedarf. Und wenn man jetzt über die westliche Welt hinausschaut, dann muss man feststellen, dass dazu sehr wenig gearbeitet wurde, dass wir eigentlich kaum etwas wissen, wie und wann diese Beleuchtungsrevolution in anderen Teilen der Welt stattgefunden hat und ob sie überhaupt stattgefunden hat, was sie da für Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse hatte. War sie überhaupt so tiefgreifend wie bei uns? Wer waren hier die ausschlaggebenden Player? Was das Ganze natürlich noch mal etwas pikanter macht, ist, dass sich das Ganze ja auch vor dem Hintergrund des Kolonialismus abspielt in weiten Teilen Afrikas und Asiens. Ist ja die Zeit des Hochimperialismus auch die Zeit, in der diese technischen Neuerungen durchgeführt wurden und entsprechend natürlich auch die Einführung auch mit kolonialen Interessen verbunden war oder eben auch damit verbunden war, dass man es in manchen Teilen eben nicht eingeführt hat, gezielt. Also das ist etwas, was ich mir im Moment sehr intensiv anschaue und was, denke ich, auch der notwendige Hintergrund ist, um zu verstehen, wieso in manchen Weltteilen auch heute noch relativ spärlich beleuchtet wird und in anderen zumindest ein großer Nachholbedarf noch besteht. Wenn man sich die bekannten Karten, die Welt von oben, die NASA immer wieder veröffentlicht und die ja auch gerne abgedruckt werden, anschaut, muss man feststellen, dass Afrika von den Küstenregionen und Südafrika der Mittelmeerregion abgesehen immer noch ein dunkler Kontinent ist.
Ja.
Insbesondere die ländliche Bevölkerung Afrikas hat sehr wenig Zugriff auf insbesondere elektrisches Licht. Und man sieht andererseits aber auch, dass weite Gebiete Asiens hier schon sehr stark aufgeholt hatten. Indien ist durchaus kein dunkler Fleck auf der Weltkarte. Aber auch innerhalb Indiens gibt es natürlich einen großen Unterschied zwischen den städtischen Regionen und den ländlichen Gebieten. Ja, und wenn man das Ganze jetzt nochmal in den Kontext Lichtverschmutzung stellt, ist natürlich auch interessant, wie unterschiedlich Licht und Beleuchtung in unterschiedlichen Weltteilen diskutiert werden. Also wenn man jetzt die westlichen Lichtverschmutzungsdiskurse in diese Länder bringt, dann stößt man auf Unverständnis oft, beziehungsweise eher auf den Verdacht, dass hier wieder fast schon neokoloniale Beeinflussung stattfinden soll, dass man erst im 19., 20. Jahrhundert den Zugang kolonial eingegrenzt hat und jetzt sozusagen über einen anderen Rahmen schon wieder versucht wird, hier reduzierend zu wirken.
Also dann haben wir aber eigentlich die Situation, die ja, glaube ich, leider auch die ja bekannterweise in vielen anderen Bereichen auch der Fall ist, dass wir einerseits in der westlichen Welt unter Anführungszeichen ein viel zu viel haben und in anderen Regionen der Erde ein viel zu wenig nach wie vor. Ist man dann jetzt wie sehen Sie das? Ist man jetzt auf der Suche nach einem Mittelweg, bei uns reduzieren, woanders versuchen, da irgendwie in letztlicher Elektrifizierung tatsächlich an ganz vielen Stellen der Erde einzuführen oder wie ist das einzuschätzen jetzt insgesamt betrachtet?
Also ich denke, dass Lichtverschmutzung im nicht westlichen Bereich noch kein großes Thema ist. Und auch innerhalb Europas und Nordamerikas gut durchaus in den letzten Jahren als Modethema hochgekommen ist, aber dass das Bewusstsein letztlich auch hier noch nicht so groß ist, dass es hier überhaupt ein Problem vorliegen könnte. Auf der einen Seite gibt es in der Tat zunehmend Bemühungen, sogenannte Dark Sky Reserves auszuweiten, Dunkelzonen zu erhalten, das Ganze auch touristisch interessant zu machen. Es gibt eine aus dem astronomischen Bereich hervorgegangene Initiative, die heißt Dark Sky Initiative, die versucht, Dunkelzonen als neue Schutzgebietskategorie auch immer stärker zu verbreiten, auch mit anderen Naturschutzzonen zu verbinden. Mhm. Das hat durchaus auch schon Erfolge gezeigt und wird auch touristisch durchaus angenommen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass in den Städten zumindest ambivalente Entwicklungen feststellbar sind. Einerseits auch vor dem Hintergrund etwa der Klimawandel, Energiepolitik, Bemühungen, energieeffizienter zu beleuchten. Da ist die LED ja zum Beispiel auch ein mögliches Instrument oder auch Lichtmasterpläne aufzustellen, um verschiedene Beleuchtungen besser zu koordinieren. Wir haben ja oft auch ein Nebeneinander zwischen öffentlicher, kommerzieller und privater Beleuchtung, die irgendwie bunt ineinander geht. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch dadurch, dass LED so kosteneffizient in der Anwendung dann ist und so wenig Energie verbraucht und auch gestalterisch ganz neue Möglichkeiten gibt, wieder Ansätze intensiver zu beleuchten, das Ganze auch auszunutzen. Also hier haben wir auch Rebound-Effekte, die im Gegensatz zueinander stehen.
Ja. Der Titel Ihres Habilitationsprojekts ist Empires of Light und Empires of Darkness. Wo schauen Sie sich denn das jetzt konkret an, weil so aus Innsbruck positioniert sozusagen?
Also ich sehe mir insbesondere das ehemalige British Empire an, das natürlich auch das größte Kolonialreich des 19. frühen 20. Jahrhunderts war. Und da insbesondere Indien, die wichtigste britische Kolonie. Dann möchte ich mir zwei, möglicherweise drei afrikanische Protektorate, Schutzgebiete anschauen. Das eine ist die ehemalige Goldküste-Kronkolonie. Das ist das heutige Ghana im Wesentlichen. Mhm. Dann den Sudan. Möglicherweise noch Südafrika, Rhodesien. Das steht aber noch nicht fest. Und gegebenenfalls noch eine karibische Kolonie, Trinidad und Tobago, wäre sehr interessant, weil dort sehr früh Öl abgebaut wurde und damit eben auch nochmal andere Energiequellen zur Verfügung standen und es ist als Inselstaat natürlich auch nochmal andere Mechanismen dort war, wie man jetzt eine große Flächenkolonie hat. Das ist natürlich regional sehr breit. Gleichzeitig, wenn man sich anschaut, wie groß das British Empire war, immer noch sehr selektiv, sodass ich da eben auch versuche, eine Balance zu finden zwischen Repräsentativität über der Aussagen und das, was arbeitstechnisch überhaupt machbar ist.
Wie kommen Sie da an die Informationen über, gerade in den Ländern, wie die Sie jetzt genannt haben?
Ja, also bislang haben sich meine Forschungen sehr stark auf die in Großbritannien selbst zugänglichen Materialien konzentriert. National Archives in London und auch die British Library, die die Materialien des ehemaligen Indian Office haben.
Ja.
Aber es ist durchaus geplant, natürlich auch Archive in den ehemaligen Kolonien selber aufzusuchen, sowohl was die nationale Ebene angeht, wie auch ausgesuchte koloniale Städte und da auch die Kommunalarchive nochmal anzuschauen. Also es wird sicher nicht möglich sein, diese Kolonien auch in ihrer Gesamtheit wirklich auszuloten. Verstehen. Dazu ist gerade Indien ja auch viel zu divers, sodass da auch nochmal eine einzelne Schwerpunktsetzung vermutlich auf Mumbai, Kolkata stattfinden wird, was für den gesamten Subkontinent natürlich jetzt auch nur begrenzt repräsentativ ist, aber wie gesagt, ist es arbeitspraktisch anders einfach nicht möglich. Dann plane ich auch Literaturanalyse durchzuführen, Reiseberichte insbesondere, auch Tagebücher, sowohl aus der europäischen Perspektive wie auch hoffentlich von Einheimischen Texte anzusehen. Und zumindest begrenzt auch die jeweilige Mythologie der Länder mit in den Blick zu nehmen. Welche Rolle spielt da Beleuchtung? Was für Nachtmythen gibt es eigentlich? Wie unterscheidet sich das? Wie wurde das dann wieder beeinflusst? Kann man da Beeinflussungen feststellen durch diese neuen Beleuchtungsformen, durch die Veränderungen im Nachtleben?
Die Informationen, die Sie jetzt genannt haben, die in kommunalen Archiven sind oder die auch, die Sie in London, glaube ich, anstreben oder vielleicht auch schon teilweise eingesehen haben, was für Informationen findet man denn darüber? Steht dann da drin, wir haben jetzt diese und diese Lampen aufgestellt oder wie kann man sich diese Informationen jetzt speziell aus den Archiven vorstellen?
Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ist auch sehr divergent, je zwischen den verschiedenen Kolonien, was aufgehoben wurde. Ist manchmal sehr frustrierend, gerade fürs 19. Jahrhundert, wenn man in den Findbüchern potenzielle Aktenbestände erstmal ausfindig gemacht hat, die sich vielversprechend anhören und dann festzustellen, nee, die wurden leider dann doch zerstört, weil man es jetzt nicht wesentlich betrachtet hat. Also das stelle ich immer wieder fest, dass gerade diese technischen Dinge für frühere Generationen von Archivaren eben noch nicht bewahrungswürdig waren, was wir heute natürlich anders einschätzen würden und das zumindest selektiv exemplarisch aufheben würden. Was sehr gut dokumentiert ist, sind Großprojekte natürlich, wenn etwa Staudämme gebaut werden oder überlegt werden. Dazu findet man meist sehr viel Material. Was auch durchaus sehr ergiebig ist, sind statistische Materialien. Es gibt zum Beispiel die sogenannten Blue Books of Statistics für die britischen Kolonien, wo zum Teil bis auf die einzelne Kerze verzeichnet ist, was jeweils importiert und exportiert wurde. Also ich kann für bestimmte Jahre exakt nachweisen, woher die Kolonie ihre Beleuchtungsträger bezogen hat und was in welcher Menge sozusagen von außen kam. Ja. Was natürlich eine sehr gute Quelle ist, gerade um diese wirtschaftlichen Verwobenheiten danach zu vollziehen. Was natürlich auch eine wichtige Quelle ist, sind Zeitungsartikel. Für Indien bin ich da jetzt gerade dran, die Times of India auszuwerten. Die gibt es als Datenbank komplett digitalisiert. Kann man mit nach Schlagworten, Stichworten durchsuchen. Natürlich sehr schön, bekommt man natürlich auch für den doch sehr weiten Zeitrahmen, ich schaue ja fast 150 Jahre an, natürlich auch eine Unmenge an Treffern, sodass das auch eher ein langsamer Prozess ist, wenn man etwa 50.000 Treffer auswerten muss und auch zu schauen, was ist da dann tatsächlich relevant. Aber da kann man zum Beispiel nachvollziehen, was wurde denn jeweils diskutiert, zumindest in der Zeitungsöffentlichkeit, was für Leserbriefe wurden geschrieben, wie verändert es sich Nachtleben, wann kommen bestimmte Vergnügungsformen auf. Wird überhaupt thematisiert, dass man mehr Licht möchte oder spielt das überhaupt keine Rolle vielleicht, auch in manchen Regionen. Und interessant sind natürlich auch die Werbeanzeigen, die dabei mitgeschaltet werden.
Ja, kann ich mir vorstellen. Was würden Sie denn sagen, wenn man auf die Disziplin der Geschichtswissenschaften schaut und das, was Sie jetzt dargelegt haben, macht ja doch deutlich, dass viele auch gesellschaftliche Entwicklungen, die ja an und für sich aus historischer Perspektive schon bearbeitet sind, aber dass ja vieles davon erst durch Beleuchtung überhaupt erst möglich wurde oder eben Beleuchtung, wie Sie es jetzt schön umschrieben haben, als Überwachungsinstrument und so weiter eine ganz wichtige Rolle spielt. Ist das etwas, haben Sie viele Kollegen, die auch daran arbeiten oder ist das etwas, wo Sie sagen, da könnte man schon mehr, zumindest Sensibilität dafür haben?
Eher Letzteres. Also es gab mal eine Phase, in der Elektrizität, insbesondere elektrisches Licht, intensiver aufgearbeitet wurde. Das war so um den Zeitpunkt rum, als in Europa die meisten Stadtwerke ihren 100. gefeiert haben. Da wurde dann auch durchaus mal Forschung initiiert, auch finanziert für Jubiläumsstiften etc. Also so in den 1980er, 90er Jahren, da gab es eine gewisse Welle. Sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Inzwischen würde ich sagen, ist das für Europa jetzt kein so großes Thema mehr. Ich kenne einige Kollegen, die sich mit Elektrizität oder Beleuchtungsfragen jetzt auch im Kontext des sogenannten globalen Südens auseinandersetzen. Also in der Kolonialgeschichte ist das ja auch eine Thematik, die noch große Lücken aufweist. Da wissen wir über weite Gebiete noch sehr schlecht Bescheid. Ich muss dabei einschränken, dass ich jetzt nur von der Literatur auch sprechen kann, die in einer Sprache verfasst ist, die mir zugänglich ist. Was natürlich hier ohnehin, wenn man ein derart breites Set an Untersuchungsregionen hat, eine gewisse Schwierigkeit darstellt, dass man eben in den Landessprachen oft nicht mächtig ist und deswegen auch bestimmte Quellenbestände eben auch nicht zur Verfügung stehen oder auch bestimmte Literaturtraditionen nicht zur Verfügung stehen. Ich denke, dass gerade die Thematik Beleuchtung und Elektrizität im globalen Süden noch viel Potenzial hat, intensiver erforscht zu werden. Auch die transnationale Perspektive ist noch vergleichsweise schwach ausgeprägt. Für Europa wäre es zum Beispiel auch mal äußerst spannend, den Kontinent als Ganzen zu betrachten und nicht nur einzelne Gebiete in den Blick zu nehmen. Ja. Selbst wenn man sich Deutschland, den deutschsprachigen Raum ausschaut, würde ich sagen, die Nachkriegszeit wird oft nicht mehr mit intensiv betrachtet, weil eben die technischen Innovationen eher im späten 19., frühen 20. Jahrhundert stattgefunden haben. Was danach passiert, wenn das Ganze bereits eine etablierte Alltagstechnologie ist, wird oft nicht mehr angeschaut. Also auch hier könnte man nochmal genauer rangehen. Für die westliche Welt wurde Geschlecht schon häufiger Geschlechterfragen in dem Kontext diskutiert. Auch hier wäre ein globaler Blick, glaube ich, sehr, sehr spannend. Es ist auch etwas, was ich jetzt aufgrund der Breite des Projektes wahrscheinlich nur am Rande diskutieren kann, aber das wäre sicher etwas, was sehr lohnen würde.
Mhm. Was verstehen Sie da unter der Geschlechterperspektive, wenn man nur von Beleuchtung spricht?
Ja, wie verändert mehr Licht insbesondere das Leben von Frauen, Zugänglichkeit des öffentlichen Raums die Möglichkeit, öffentlich aufzutreten, auch das Arbeitsleben von Frauen. Frauenarbeit wird oft in diesem Kontext diskutiert, ist mir jetzt aber zu nicht westlichen Regionen jetzt wenig Literatur bekannt, das speziell in den Blick nimmt. Ja, auch die Frage, wie das Alltagsleben in anderen kulturellen Kontexten durch Beleuchtung verändert wurde. Ja, wie gesagt, ich untersuche das zum Teil, aber es ist natürlich ein ganz breites Feld, wo man sich noch viel austoben könnte. Also mein Schwerpunkt liegt vor allem so in dieser Ambivalenz zwischen Beleuchtung einerseits als Tool of Empire, wie das David Heidrich mal ausgedrückt hat, als Herrschaftsinstrument und auf der anderen Seite als Alltagstechnologie. Ja. Also dieses Spannungsverhältnis interessiert mich sehr. Auch die Ressourcengeschichte von Beleuchtung ist längst noch nicht komplett ausgeschöpft. Auch das wird bei mir eine gewisse Rolle spielen, aber hätte sicher auch das Potenzial für eine eigene Studie. Da gibt es natürlich Betrachtungen zu Elektrizität, es gibt Betrachtungen zur Ölwirtschaft, es gibt Untersuchungen, die Walfang untersuchen, aber das Ganze gehört eigentlich, wenn man sich Beleuchtung anschaut, zusammen. Und das ist dann natürlich auch wieder diesen Thema.
Ja. Also ich kann von mir sagen, dass ich nach diesem Gespräch mir Beleuchtung auch jetzt in unserem Umfeld hier in Innsbruck oder wo ich sonst unterwegs bin, wahrscheinlich unter einem bisschen, um wieder ein Wortspiel zu wagen, anderem Licht anschauen werde. Jetzt befassen Sie sich ganz intensiv damit, schon seit längerer Zeit. Wie ist es denn für Sie im Alltag? Ist das was, wo Sie immer wieder jetzt hier in Innsbruck oder auch, wo Sie sonst so unterwegs sind, dann ein ganz besonderes Auge drauf werfen oder auch in Ihrem alltäglichen Leben das irgendwie eine spezielle Rolle spielt? Oder ist das wirklich etwas, was Sie in Ihrer Forschung einfach zusammenführen?
Also ich habe schon festgestellt, dass gerade die Arbeit damals in dem Verlust der Nacht-Projekt mich für Thematik von zu viel Licht durchaus sensibilisiert hat, was ich vorher auch nicht so intensiv wahrgenommen habe. Schon ein gewisse Wahrnehmung hat man natürlich vorher auch. Also ich komme selber aus dem ländlichen Raum, wo zu viel Licht jetzt eher nicht so das Thema ist. Wenn man dann in die Großstadt, in meinem Fall damals Berlin, zieht, kriegt man natürlich mit, dass es nachts, dass das Bild, Stadtbild, Nachtbild, das komplett anders ist. Aber so richtig ins Bewusstsein gekommen ist mir das erst über das Projekt auch zu schauen. In manchen Städten gibt es noch diese Kugelleuchten zum Beispiel. Die sehen natürlich sehr ästhetisch und auch ganz niedlich aus, aber aus einem Lichtverschmutzungsblickwinkel verheerend, weil die eben sehr stark nach oben abstrahlen. Also auf sowas reagiere ich inzwischen etwas sensibler wie vorher oder sehe überhaupt erst, dass ein Problem in dem Fall sein könnte. Auch die Frage, welche Lichtfarbe sollte man zu welchem Zweck verwenden, habe ich mir vorher nicht viel Gedanken drüber gemacht, dass eben zum Beispiel blaue Lichtfarben besonders stark nachts Insekten anziehen und deswegen im Außenlicht eher vermieden werden sollten. Wäre ich vorher nicht drauf gekommen natürlich.
Ja.
Also das ist schon ein Thema, das einem auch im eigenen, wo man Anknüpfungspunkte auch im eigenen Alltagsleben hat.
Ja. Frau Hasnerl, ich glaube, wir müssen uns noch einmal treffen, wenn Sie dann in Ihrem Habilitationsprojekt weiter vorangeschritten sind. Für heute bedanke ich mich ganz herzlich für das interessante Gespräch.
Ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein konnte.
Sehr gerne. Dankeschön.